Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
10:12, SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der für die Grünen insgesamt 13 Jahre im Bundestag saß, dann vor knapp 2 Jahren rausgegangen ist, was ganz anderes gemacht hat, eine Bürgerbewegung Finanzwende gegründet hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Gerhard Schick.
Guten Morgen.
In diesen turbulenten und dramatischen Zeiten als nicht mehr Politiker, wie sieht's aus mit den Entzugserscheinungen und den Phantomschmerzen?
Es gab jetzt einen Moment, wo ich dann doch dachte, das wird mich jetzt schon jucken, nämlich als dieser Wirecard-Untersuchungsausschuss jetzt ins Spiel kam, da dachte ich so, also Untersuchungsausschuss, das hat immer Spaß gemacht. Ansonsten aber habe ich keine Phantomschmerzen.
Ich glaube es Ihnen nicht oder ich tue mich schwer, es zu glauben in diesen Zeiten. Ich habe mal geguckt, was heute alles ansteht. Beispielsweise das Treffen virtuell logischerweise der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, wie man jetzt mit dieser neuen Corona-Situation beispielsweise umgehen soll.
Ja, aber da ist man als Abgeordneter der Opposition auch nicht überall direkt mit am Tisch. Und manches hat sich auch gar nicht geändert. Ich bin nach wie vor eine öffentliche Stimme. Und was einfach sehr, sehr viel Spaß macht, ist mit engagierten Menschen aus der Mitgliedschaft, aus der Bevölkerung zusammenzuarbeiten und da jetzt etwas aufzubauen, was hoffentlich für viele Jahre es schafft, etwas zu verändern, weil wir einfach ein Gegengewicht schaffen zur Finanzlobby.
Jetzt stehen aber, um nochmal auf die Politik zu kommen, beispielsweise im kommenden Frühjahr Landtagswahlen in Ihrem Bundesland, also in Baden-Württemberg, an. Da juckt es Sie überhaupt gar nicht mehr in irgendeiner Form, sich einzuklinken und zu beteiligen?
Ich glaube, ich soll das vielleicht nicht sagen, aber nein, ich bin jetzt, das war gut, das einige Jahre zu machen. Und ich finde das auch gut, wenn Menschen sich über einige Jahre parteipolitisch richtig engagieren. Aber vielleicht ist es auch richtig, das nicht dauerhaft zu machen. Ich war immer ein Fan auch von Amtszeitbegrenzungen. Und ich erlebe selber, jetzt auch im Rückblick, dass das schon auch sein Gutes hat, nicht einfach immer an dem, was man gerade macht, festzuhalten, sondern auch mal was Neues zu wagen.
Was Sie gewagt haben, war, glaube ich, insofern auch ein Experiment, weil vollkommen offen war, ob es funktioniert. Also eine Bürgerbewegung, Finanzwende zu gründen, die erstmal nicht bekannt ist, wo man Öffentlichkeit herstellen muss, wo man auch Sponsoren und Geldgeber braucht. Wie haben Sie das bislang bewerkstelligt?
Also bislang läuft es besser als gedacht. Die Resonanz ist sehr groß. Also zum einen in den Medien, das ist wirklich eine sehr starke Präsenz. Zum anderen aber auch, wir haben mehr Mitglieder schon finden können, als wir gedacht haben, dass wir nach 2 Jahren hätten. Und von daher, das hat sich bisher als erfolgreich herausgestellt. Es gibt eben ein großes Bedürfnis in unserer Gesellschaft von Leuten, die sagen, irgendwas muss man doch dagegen tun, dass immer wieder die Kunden den Kürzeren ziehen am Finanzmarkt, dass es so viel Finanzmarktkriminalität gibt. Bei praktisch jeder Aktivität, die wir machen, gibt es Ehrenamtliche, die mitwirken. Mhm. Das ist toll, macht auch Spaß, das motiviert.
Wie finanzieren Sie sich?
Zum großen Teil bereits über Mitgliedsbeiträge und kleinen Spenden, wo Bürger einfach sagen, ich finde das Engagement gut und ich mache da meinen kleinen Beitrag. Und zum anderen durch gemeinnützige Organisationen, also das ist zum Beispiel die Böckler-Stiftung und die Schöpflin-Stiftung.
Wobei ich mir vorstellen kann, jetzt in Corona-Zeiten ist es nicht ganz einfach, Gelder einzutreiben oder anzufragen, nachzufragen, ob die ein oder andere, vielleicht auch größere Firma, irgendwas geben möchte.
Ja, es ist natürlich so, dass der ein oder andere Gesprächstermin jetzt gerade nicht stattfinden kann wegen Corona. Aber insgesamt haben wir jetzt gerade nicht das Problem, dass es irgendwie zu wenig Möglichkeiten gibt, in Kontakt zu Menschen zu treten. Wir sind natürlich immer noch viel zu klein. Aha. Wir brauchen natürlich mehr als Gegengewicht. Aber wir sind zufrieden, wie es sich bisher entwickelt hat.
Sie haben das Stichwort geliefert, Wirecard. Wie viele Wirecard-Aktien haben Sie noch in Ihrem Depot?
Ich hatte nie welche und habe auch jetzt keine. Bin auch froh drum, ja.
Also aktueller Kurs der Wirecard-Aktie 81 Cent. Eine bemerkenswerte Zahl angesichts des Umstandes, dass diese Aktie mal bei knapp 200 Euro lag.
Ja, das ist schon ein wirklich krasser Fall, den sich Deutschland da geleistet hat. Auch international etwas, was die Leute sehen. Wie kann es sein, dass in Deutschland eines der 30 größten Unternehmen eigentlich ein kriminelles Geschäftsmodell in weiten Stücken hat und dass so etwas nicht auffliegt. Hm. Da sind ja alle Kontrollmechanismen irgendwie haben versagt.
Ich bin überhaupt kein Experte in diesen Dingen. Deshalb freue ich mich, dass Sie mir gleich erklären können, wie sich 1,9 Milliarden Euro quasi in Luft auflösen können.
Naja, wenn man versucht, Gelder zu verschieben, dann gibt es am Ende irgendwo die Frage, wo sind die dann? Ne? Aber Wirecard hat ja einige Unternehmen aufgekauft zu völlig überhöhten Preisen und damit ehemalige Manager auch bedient. Da ist viel Geld abgeflossen. Und letzten Endes ging es darum, dass eben auf einem Konto in den Philippinen das Geld nicht war, was man immer angegeben hat, dass es da gewesen sei. Und letztlich wurden Verluste aus dem eigenen Geschäft kaschiert, Geld durch den Konzern durchgeschleust. Und das ist etwas, was immer wieder bei Betrugsmodellen zu sehen ist, dass zwar auf dem Papier vieles erstmal vernünftig aussieht, aber letztlich fehlen dann eben die Kontobestände oder im Fall von P&R, diesem Anlagebetrugsskandal, bei Schiffscontainern fehlten einfach Schiffscontainer oder bei Flotex früher fehlten die Bohrmaschinen.
Da gab es gar keine.
Genau. Also, und das wäre eigentlich Aufgabe des Wirtschaftsprüfers, so etwas nachzuprüfen und das hat nicht stattgefunden.
Also Wirecard, wer aus Ihrer Sicht und Stand jetzt hat diesen Betrug angeordnet, wer hat ihn durchgezogen und wer war Mitwisser?
Wer genau die Mitwisser alle sind, man sagt, dass es etwa 250 Leute im Unternehmen gegeben haben muss, die eigentlich wissen konnten, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Das ist natürlich eine erschreckend große Zahl. Die haben alle ja offensichtlich ihren Mund nicht aufgemacht. Für mich entscheidender ist eigentlich als die Frage, dass es ein paar Kriminelle gibt, warum konnten die so lange ihr Spiel treiben? Alle Sicherungsmechanismen, die es eigentlich gibt, haben versagt. Und das muss uns beunruhigen, dass wir Finanzkriminellen ein so leichtes Spiel machen. Also der Aufsichtsrat müsste intern kontrollieren, hat er nicht gemacht. Das ist nicht überraschend, weil die Aufsichtsräte in Deutschland generell zu wenig Kontrolle ausüben. Ja.
Die Wirtschaftsprüfer
haben ihre Arbeit nicht so gemacht. Sie sind eigentlich dafür zuständig, genau so etwas zu verhindern. Aber auch das kann nicht überraschen, denn wir wissen seit Jahren, dass bei den Wirtschaftsprüfern die Anreize, sauber zu kontrollieren, nicht gut sind. Aber die Reformen sind wegen der starken Lobby der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bisher stecken geblieben. Die Finanzaufsichtsbehörde hat ihren Job nicht gemacht. Aber auch das keine Überraschung, weil das hat sie auch bei den letzten Skandalen alles nicht jeweils nicht gemacht. Also von daher, alle Sicherungsmechanismen haben nicht funktioniert.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg. Unser Leutegast heute Vormittag ist Gerhard Schick, der das Frühjahr damit verbracht hat, unter anderem ein Buch über im weitesten Sinne Finanzkriminalität zu schreiben. Und dann waren Sie, Herr Schick, fertig. Und dann ist die Wirecard-Bombe geplatzt. Stimmt der zeitliche Ablauf so?
Genau so ist es. Und für mich natürlich das Konkrete, was dann rauskam, irgendwie überraschend. Aber dass alle Zutaten da waren, dass sowas in Deutschland passieren kann, weil wir einfach ein Problem mit Finanzkriminalität haben. Das ist ja nicht der erste Skandal dieser Art, das ist nur der größte, den wir bisher hatten. Und es ist nicht das erste Mal, dass die Finanzaufsichtsbehörde schläft und nicht das erste Mal, dass die Wirtschaftsprüfer Sachen nicht sehen. Und das macht es ja so ärgerlich. Warum lassen wir Kriminellen am Finanzmarkt so weiten Lauf?
Hatten Sie denn, was Wirecard angeht, da vorher schon einen Verdacht?
Wirecard war bekannt, dass es da kritische Berichterstattungen dazu gab. Und das war ein Thema, wo es von der Aufsichtsbehörde ja diese Ermittlungen angestoßen worden sind gegen die Journalisten, die da kritisch berichtet haben. Und gleichzeitig gab es die Betrugsvorwürfe selber. Und so, dass da irgendwas nicht stimmte, das war klar, dass da irgendwas Komisches läuft. Aber was genau, kann man natürlich nur rausfinden, wenn dann irgendwie ein Wirtschaftsprüfer oder irgendjemand anders die Belege vorlegt. Und dann ist die Bombe ja auch geplatzt nach diesem Prüfbericht.
Also der langjährige Wirecard-Chef Markus Braun sitzt inzwischen seit 2 Monaten in Untersuchungshaft und sagt sinngemäß, er hätte von nichts gewusst. Halten Sie das für glaubhaft?
Das ist absolut unglaubwürdig, meines Erachtens. Er hat möglicherweise nicht alles gewusst, aber dass in seinem Haus ganz komische Sachen laufen, das muss ihm bekannt gewesen sein und er muss da auch ein Stück weit mitgewirkt haben. Also wenn man sich ein paar willfährige Aufsichtsräte sozusagen zusammensucht und wenn man bei allen Betrugsvorwürfen sagt, alles ist gut, wir haben alles unter Kontrolle, naja, also.
Die zentrale Figur scheint ein gewisser Jan Marsalek zu sein. Der ist abgetaucht und untergetaucht. Angeblich hat er sehr gute Beziehungen zum russischen Geheimdienst. Manche vermuten ihn auf einem Anwesen des russischen Auslandsgeheimdienstes in der Nähe von Moskau. Was denken Sie drüber?
Ich weiß nicht, wo er ist. Und für mich ist das auch nicht der zentrale Punkt. Wir kennen das, dass sich Finanzbetrüger ins Ausland absetzen. Das ist auch nicht das erste Mal. Was mich besonders beschäftigt ist, warum in Deutschland eigentlich so wenig Konsequenzen gezogen werden aus diesen Fällen. Und warum wir es immer wieder zulassen, dass Zehntausende von Anlegern Geld verlieren, und dass solche großen Strukturen da entstehen können. Ja. Warum stellen wir uns diesem Thema nicht?
Halten Sie es denn für realistisch, dass diejenigen, die mit Wirecard-Aktien sehr viel Geld verloren haben, möglicherweise ihre komplette Altersvorsorge, dass die irgendwie entschädigt werden?
Es wird schwierig sein. Manche Anwälte versuchen das jetzt, aber bei den Wirtschaftsprüfern wird man nicht viel holen können nach gegenwärtiger Rechtslage, weil das da eine Deckelung bei der Haftung gibt. Und bei der Aufsichtsbehörde wird man es auch nicht holen können. Und bei Herrn Braun und Herrn Masalek wird man wahrscheinlich auch nicht sehr viel zurückbekommen. Deswegen werden da viele Leute auf ihren Verlusten sitzen bleiben. Und das ist ja eben das Bittere. Aber es geht nicht nur um den finanziellen Verlust. Also der Rufschaden und das Gefühl, die Betrüger kommen so leicht durch. Das ist doch das Ärgerliche.
Eins noch kurz zum Abschluss von Wirecard. Es gab Meldungen in den letzten Tagen, wonach BaFin-Mitarbeiter vor der Pleite auffällig oft und umfangreich mit Wirecard-Aktien gehandelt haben. Wie schätzen Sie das ein?
Es geht gar nicht. In der Aufsichtsbehörde muss es klare Regelungen geben, dass man nicht mit Aktien von Unternehmen handelt oder Derivaten, die darauf gebaut sind, mit denen man selber in der Aufsicht zu tun hat. Die Bundesbank hat solche Regeln, die BaFin als Aufsichtsbehörde hat sie nicht. Das muss dringend geändert werden.
Kurzer Nachklapp noch zu Wirecard. Ein paar Hörer machen uns darauf aufmerksam, dass Analysten noch kurz vor der Pleite den Kauf von Wirecard-Aktien empfohlen haben.
Ja, weil einige da offensichtlich sehr nah an Wirecard dran waren und man bei mancher Empfehlung sehr aufpassen muss am Finanzmarkt. Das ist auch ein Punkt, den wir thematisieren. Es gibt zu wenig wirklich unabhängige Finanzberatung. Zu häufig sind da eben die Provisionsinteressen oder die Nähe zu den Firmen, die empfohlen werden, im Vordergrund. Da muss man sehr aufpassen.
Das gilt im Übrigen auch für die sogenannte Bankberatung.
Ja, die keine ist.
Wir wollten sprechen über Cum-Ex-Geschäfte. Da kennen Sie sich nun wirklich gut aus. Sie haben ja einen Untersuchungsausschuss im Bundestag dazu auf den Weg gebracht. Ist Cum-Ex oder war Cum-Ex die hohe Kunst der Finanzkriminalität?
Ja, es ist ein weiterer Fall von Finanzkriminalität in Deutschland. Das Ausmaß ist erschreckend, mit über 10 Milliarden allein bei den Cum-Ex-Geschäften im engeren Sinn. Und wenn man die Verwandten anderen Geschäfte und das, was nach 2011 noch weiter ging, dazu nimmt, dann sind wir weit über 30 Milliarden. Und das Ärgerliche ist, dass nicht alles getan wird, um das wirklich aufzuklären.
Ja, aber bei Cum-Ex war es doch eigentlich auf der einen Seite kompliziert, auf der anderen Seite auch wieder sehr einfach. Also die Steuerbehörden haben Kapitalertragsteuer mehrfach rückerstattet. Wie kann so etwas passieren?
Das sind technische Abläufe an den Börsen und bei der Steuererhebung, die da es schwierig machen. Weil zum einen ist es so wie bei der Lohnsteuer auch, dass es einen Ausgleich gibt, wenn man irgendwo zu viel gezahlt hat. Und dafür gibt es Bescheinigungen. Und der Trick war, eben so schnell die Aktien hin und her zu drehen zwischen verschiedenen Beteiligten, dass es mehr Bescheinigungen gab, als Steuer eigentlich abgeführt worden ist. Und das ist eindeutig kriminell, genauso wie wenn man eine Fahrtkostenabrechnung einreicht für eine Fahrt, die man nie gemacht hat. Darf man nicht. Die Frage ist aber, ob die Justiz es jetzt schafft, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Aha. Und da ist eben der zweite Skandal, dass nämlich Deutschland bisher nicht geschafft hat, mal Täter ins Gefängnis zu bringen. Und von den über 10 Milliarden, die verloren gegangen sind, sind jetzt 1,1 Milliarden erst zurückgeholt worden, weil Deutschland zu wenig Ressourcen einsetzt. Zu wenig Staatsanwälte, zu wenig Polizisten, zu wenig Steuerfahnder.
SWR1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Gerhard Schick, der die Bürgerbewegung Finanzwende gegründet hat. Diese Bürgerbewegung auch leitet. Wie groß ist die eigentlich jetzt personell vom Umfang her?
Im Team sind jetzt 17 Personen, teilweise Teilzeit. Und ja, wir haben uns gut entwickelt in den 2 Jahren. Das war ein stürmischer Aufbau.
Das Ziel heißt Aufklärung. Aufklärung worüber?
Das Ziel heißt, die Finanzmärkte wieder in den Dienst der Gesellschaft stellen. die sich ja völlig abgekoppelt haben, wo ganz viele Geschäfte gemacht werden. Wir haben vorher über kriminelle Geschäfte gesprochen, aber auch andere Geschäfte gemacht werden, die einfach keinen gesellschaftlichen Nutzen haben, sondern nur ganz wenigen Profit bringen. Und das wollen wir ändern.
Cum-Ex-Geschäfte, da hat auch der Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat jetzt auch ist der SPD, ein Problem insofern, als zu seiner Hamburger Zeit als Bürgermeister es diverse Treffen gab mit einem Privatbanker. Warum hat er jetzt damit ein Problem?
Der Privatbanker ist eben Tatverdächtiger, dass seine Bank und vielleicht auch er persönlich solche Cum-Ex-Geschäfte gemacht hat. Und als die Bank dann Steuergelder zurückzahlen sollte, hat sich Herr Olearius gewandt an den damaligen ersten Bürgermeister Scholz, wahrscheinlich mit der Hoffnung, dass er es verhindern kann, dass seine Bank Millionen zurückzahlen muss, was die Bank in Schwierigkeiten hätte bringen können.
Es ging um 47 Millionen Euro.
In einem Jahr um 47 Millionen. Die sind dann auch tatsächlich nicht zurückgefordert worden, meines Erachtens skandalös. Im Folgejahr wollte man weitere 43 Millionen auch wieder erlassen. Da hat aber dann das Bundesfinanzministerium eingegriffen und hat die Hamburger Finanzbehörde gezwungen, die Interessen des Steuerzahlers über die Interessen der Bank zu stellen. Ein Ausnahmefall, so etwas gibt's ganz selten.
Olaf Scholz hat gesagt, in seiner Zeit als Bürgermeister hat er sich mit unfassbar vielen Menschen getroffen.
Was man ihm glauben muss.
Eben dann auch mit diesem Privatbanker an Gesprächsinhalte habe er keine Erinnerung mehr. In keinem Fall habe er Einfluss genommen auf die Entscheidung der Steuerbehörden. Ist das für Sie glaubhaft?
Nein. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte so stimmt. Ich glaube, dass man versucht hat, sozusagen nach den Möglichkeiten, die man in Hamburg hatte, die Bank zu schonen. Ich denke aber nicht, dass man das wird nachweisen können. Ich glaube, da gibt es außer dem Tagebuch des Bankers wenig Quellen, die das nachvollziehen lassen. Aber es ist schon sehr irritierend, wenn ein Finanzamt nicht die Steuergesetze wirklich versucht durchzusetzen und da eine Bank mit wahrscheinlich kriminellen Geschäften geschont werden soll. Ich finde das extrem irritierend. Das muss doch jetzt alles getan werden, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen und das Geld zurückzuholen für uns.
Wobei wir uns fairerweise, muss man das sagen, in einem Stadium der Vermutungen befinden. Einen Beweis haben wir nicht. Belege dafür, schriftliche Belege wird es vermutlich nie
geben. Das ist genau mein Punkt. Man wird das wahrscheinlich nicht nachweisen können. Ich halte aber die Erzählung so, wie sie Olaf Scholz macht, für unglaubwürdig. Anzeichen dafür gibt es ja dadurch, dass er zunächst mal nicht die ganze Geschichte erzählt hat im Ausschuss.
Gibt es ähnliche Geschichten, die in Deutschland passiert sind?
Ja, das Erschreckende ist, dass auch an anderen Stellen bei den Cum-Ex-Geschäften merkwürdige Dinge passieren. Ich habe Strafanzeige gestellt gegen Mitarbeiter beim Bundeszentralamt für Steuern, das ist sozusagen das Finanzamt des Bundes, weil dort eine Liste mit möglichen Tatverdächtigen liegen geblieben ist und nicht an die Staatsanwaltschaft weitergegeben worden ist. Das hätte passieren müssen. Das ist der Versuch meines Erachtens, die Aufklärung zu behindern. Also genau das Gegenteil, für was diese Behörde eigentlich da wäre. Ich finde das sehr irritierend. Warum?
Warum?
Wir wissen es nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass in manchen Behörden in unserem Lande die Interessen von Banken über die von Bürgerinnen und Bürgern gestellt werden. Und dagegen wollen wir angehen.
Die Bank gewinnt immer. Das ist der Titel des neuen Buchs von Gerhard Schick. Insofern ein falsch gewählter Titel, weil heutzutage in Zeiten von Corona Banken überhaupt nicht mehr immer gewinnen, sondern möglicherweise vor der Pleite stehen.
Es geht natürlich nicht nur um die Bank, sondern es ist ein Bild dafür, dass das Spielfeld schief ist. Genau wie im Casino, das Casino immer gewinnt. Und wir können eben feststellen, nehmen Sie Lebensversicherungen. Es gibt Schwierigkeiten jetzt in der Niedrigzinssituation mit Pensionskassen und Lebensversicherungen. Und viel zu lang konnten die Eigentümer noch Geld rausziehen. Und dann sagt man, für die Kunden ist leider nichts mehr übrig, wir müssen kürzen. Das ist so ein Beispiel von, in dem Fall, die Versicherungseigentümer gewinnen immer. Oder nehmen Sie den Hochfrequenzhandel, wo manche Leute in irrsinniger Geschwindigkeit Aktien hin und her handeln. Und der Gewinn basiert nur auf dem Verlust all derjenigen, die langfristig fürs Alter vorsorgen wollen, die langfristig am Markt aktiv sind. Da gewinnt dann der Hochfrequenzhändler immer. Und das ist genau die Schieflage unserem Finanzmarkt. Wenige gewinnen sehr viel zulasten von vielen.
Wenn ich trotzdem noch mal kurz auf die aktuelle Situation der Banken kommen darf, wobei ich mich schon längere Zeit frage, womit die eigentlich noch ihr Geld verdienen. Jetzt in Corona-Zeiten sind sie zusätzlich gefährdet, Ihrer Einschätzung nach?
Ja, das ist schon ein Problem. Die Banken sind schon schwach in diese Corona-Krise reingegangen. Und wenn es jetzt irgendwann mal Insolvenzen bei Privatpersonen oder bei Unternehmen in größerer Zahl geben würde, dann würde das auf die Bankbilanzen durchschlagen. Und ja, da machen sich Bankaufseher Sorgen, ich glaube auch zu Recht. Insgesamt ist aber bisher der große Crash deswegen ausgeblieben, weil der Staat alles getan hat, um auch den Finanzmarkt zu stützen. Die Zentralbanken haben im März in ausnahmslos großer Art und Weise interveniert, um den ganzen Finanzmarkt zu stabilisieren. Und der Staat hat den Banken sehr viele Risiken abgenommen.
Thema Schwarzgeld. Es gibt eine Zahl der Vereinten Nationen. 5,5 Milliarden Dollar werden pro Tag gewaschen. Ist das aus Ihrer Sicht eine seriöse Zahl?
Das ist eine realistische Schätzung. Wir können natürlich bei diesen kriminellen Sachen nie genau wissen, wie viel es ist. Aber es gibt ja immer wieder große Fälle, wo es deutlich wird. Der eine Fall zum Beispiel mit der Dänischen Bank, wo die Deutsche Bank auch beteiligt war, 10 Milliarden aus Russland rausgewaschen. Also da geht es schon um große Summen.
Das heißt, Geldwäsche in dieser Größenordnung ist ohne das Zutun von Banken undenkbar?
Ja, wenn es um kleine Summen geht, dann mag das mal mit der Pizzeria um die Ecke gehen oder mit der Spielhölle. Aber bei diesen großen Summen, die aus der Korruption in Russland und China kommen oder aus mafiösen Organisationen, da braucht man dann große Banken und Fonds, sonst kann man das nicht bewältigen.
Dürfen Banken das?
Nein, natürlich nicht. Sie sollen sogar mithelfen. Das sehen die Gesetze vor, dass sie mithelfen bei der Aufklärung von Geldwäsche. Aber da macht man natürlich den Bock ein Stück weit zum Gärtner. Die Banken haben ein Interesse dran. Dort, wo viel Geld ist, lässt sich auch viel Geld verdienen für die Banken. Und es gibt viel Geld im kriminellen Bereich. Meines Erachtens lässt sich das Geschäftsmodell einer modernen, globalen Großbank nicht ohne einen Bezug zur Kriminalität überhaupt vorstellen.
Kann man denn, also wir reden von Summen im 7-, 8-, 9-stelligen Bereich möglicherweise, kann man Summen dieser Größenordnung so verschleiern, dass beispielsweise auch ein Wirtschaftsprüfer da nichts findet?
Leider ja. Es ist so, dass so viele anonyme Unternehmen zugelassen werden, dass es immer wieder gelingt, die Sachen irgendwo zu verschleiern. Über Derivate lassen sich Ergebnisse von Geschäften so steuern, dass halt der Richtige das Geld ausgezahlt bekommt. Die Mengen, die da geschleust werden, sind gigantisch. Und was für uns ärgerlich ist, ist, dass wir, wenn unsere Banken Putin und seinen Leuten oder Trump oder Mafia-Organisationen bei der Geldwäsche zur Hilfe eilen, ja, dann unterstützen unsere Banken genau die Leute, die wir eigentlich bekämpfen sollten.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Gerhard Schick, von dem wir wissen, er war 13 Jahre für die Grünen im Bundestag. Er war finanzpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion und hatte wie viel auch mit den verschiedensten Lobbyisten aus der Banken- und Finanzszene zu tun?
Da kommt man gar nicht drum rum. Und das Problem ist ja auch nicht, dass es da Interessenvertreter gibt. Das Problem ist, dass die eine Seite extrem stark ist, nämlich die Interessenvertreter von Banken, Fonds und Versicherungen oder Wirtschaftsprüfern. Und auf der anderen Seite unabhängige Experten sehr wenig es gibt im Bereich Finanzen und die auch noch sehr schwach dann aufgestellt sind. Und deswegen gewinnt halt häufig dann die Lobby der Banken. Und das ist wirklich zum Schaden von uns allen. Man kann das sehen bei den Cum-Ex-Fällen, diesen kriminellen Geschäften, über die wir vorher gesprochen haben. Das Gesetz, was die Geschäfte noch mehr ermöglicht hat, stammte 1:1 aus der Feder des Bankenverbandes. Oder man kann das jetzt bei Wirecard sehen, auch etwas, über was wir vorher gesprochen haben. Warum arbeiten die Wirtschaftsprüfer so schlecht? Naja, man weiß das schon seit langem, es sollte eine Reform geben, die ist aber von der Wirtschaftsprüferlobby komplett ausgebremst worden.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt einen direkten Einfluss von Banklobbyisten, Finanzlobbyisten auf die Gesetzgebung in Deutschland?
Ja, wir können nachweisen bei manchen Gesetzen, dass der Text 1:1 aus Papieren des Bankenverbandes oder des Versicherungsverbandes kommt.
Welche Rolle spielen die sogenannten Sachverständigen, die ja auch immer gehört werden? Sind die neutral oder sind das auch bezahlte Lobbyisten?
Ich habe das mal vorgeschlagen, dass wir nur neutrale Sachverständige einladen und die bezahlten Lobbyisten dürfen nur irgendwie schriftliche Stellungnahmen abgeben. Das ist abgelehnt worden. Fakt ist, dass im Bundestag bei den Anhörungen das Gros der Sachverständigen, die eingeladen werden, bezahlte Lobbyisten sind.
Gibt es noch ein anderes Problem dergestalt, dass diese ganze Materie so hochkompliziert ist und entsprechend hochkompliziert auch formuliert ist, dass man möglicherweise auch an seine eigenen Verständnisprobleme gerät?
Natürlich, und das ist ein Einfallstor für die Lobbyisten. Wenn sie da so ein Gesetz auf dem Tisch haben und sie verstehen es nicht, dann gucken Sie mal, wer könnte es mir erklären? Und der Lobbyist klopft gerne an, kommt gerne vorbei und erzählt es mit einer hervorragend vorbereiteten Präsentation. Da ist die Gefahr, dass man darauf zurückgreift, groß. Ich habe selber auch mir das angehört. Ich habe aber immer versucht, auch die Gegenseite zu hören, was aber manchmal nicht einfach ist, weil es da eben nicht so viele gibt, die diese Zeit mitbringen und alle diese Sachen verstehen können.
Ist Ihnen mal sowas in der Richtung passiert, dass Sie nach so einem Treffen mit einem Lobbyisten möglicherweise auch für sich eine Entscheidung getroffen haben, die Sie hinterher bereut haben?
Fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, dass da bin ich in die Irre geleitet worden, weil ich von Anfang an versucht habe, eben das immer von beiden Seiten mir anzuschauen. Was ich aber feststelle ist, das wird nicht allgemein so gemacht.
Haben Sie in diesen 13 Jahren Politik in Berlin konkrete Bestechungsversuche gesehen, erlebt, mitbekommen?
Das läuft meistens anders. Das läuft über eine intensive Zusammenarbeit und ein Geben und Nehmen, nicht im finanziellen Bereich an vielen Stellen. Und was wir aber natürlich sehen können, sind ja diese Seitenwechsel und dass Leute eben Honorare und Nebeneinkünfte haben in sehr großer Menge.
Wen meinen Sie da beispielsweise?
Na, es gibt ja die Liste im Bundestag und manche Abgeordnete verdienen ja weit über 100.000 Euro dazu. Und da stellt sich schon die Frage, für wen sind die eigentlich so tätig? Offensichtlich verdienen sie ja mehr mit ihren Nebentätigkeiten als mit ihrer Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter. Da brauchen wir bessere Regeln gegen Lobbyismus und mehr Transparenz.
Manche ehemaligen Spitzenpolitiker tauchen ja dann auch irgendwann später in den Aufsichtsräten von Banken oder Versicherungen auf.
Ja, zum Beispiel Sigmar Gabriel im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Da ist schon die Frage, was tut er da eigentlich?
Wenn wir nochmal zurückgehen ins Jahr 2008, die Finanzkrise, die Bankenkrise und in Folge das Mantra, wir müssen ganz viel ändern, nur zwei Beispiele, wir müssen die Eigenkapitaldecke der Banken erhöhen und verbessern. Und wir diese krummen, halbkriminellen Finanzprodukte müssen verschwinden. Was davon ist realisiert worden?
Leider viel zu wenig. Also es ist durchaus was passiert beim Thema Eigenkapital. Aber das Minimum, was jetzt festgelegt worden ist, ist 3% der Bilanzsumme müssen mit Eigenkapital finanziert werden.
Das ist zu wenig.
Bei Großbanken ein bisschen mehr. Wenn man das vergleicht mit Unternehmen der Realwirtschaft, da sind es eher so 20-30%. Da sieht man, da ist ein Riesenabstand und der zeigt eben die Instabilität des Bankensektors, die nach wie vor zugelassen wird. Und das ist ein Erfolg der Bankenlobby gewesen, das auszubremsen. Gerade während wir jetzt sprechen, läuft da auch wieder ein großer Konflikt über ein sehr wichtiges Detail der Bankenregulierung. Da geht es wieder um die Eigenkapitalausstattung. Und ich finde es unverständlich, dass sich eine Bundesregierung da auf die Seiten der Banken stellt.
Was ist mit den Finanzprodukten, wo ja auch Experten zum Teil nicht mehr durchblicken oder zumindest durchgeblickt haben?
Viele heißen jetzt anders von den komplexen Finanzprodukten, aber insgesamt hat die Komplexität nicht abgenommen. Gerade auch bei den Produkten, die für Anbieter in Deutschland, für Anleger in Deutschland angeboten werden, gibt es noch viel zu viel komplexe, undurchschaubare Produkte.
Sind Bankberater, was die Beratung ihrer Kunden angeht, inzwischen, wie soll man es formulieren, neutraler geworden?
Nein, es gab den Versuch, das Provisionsverbot durchzusetzen, das heißt, dazu zu zwingen, dass der Beratende dass der Berater immer vom Kunden bezahlt wird und nicht von den Anbietern. Denn damit ist ja immer klar, dass er die entsprechenden Produkte sozusagen in den Markt drückt.
Klar.
Dieses Verbot ist gescheitert, das ist von den Bankenverbänden ausgebremst worden.
Wie werden sich die Aktienmärkte entwickeln? Also, wir haben diese globale Corona-Geschichte, wir hatten diesen Mini-Crash Mitte März, wo es ja auch Experten gab, die gesagt haben, es ist der Anfang, es geht alles noch viel weiter runter. Wie schätzen Sie es ein?
Also im März, das war kein Mini-Crash leider, sondern das war ein richtig heftiges Beben, wo die Zentralbanken massiv eingreifen mussten, um einen Zusammenbruch des Finanzmarktes zu verhindern. In einer gewissen Weise war das sogar krasser als damals in der Bankenkrise, weil selbst die Märkte für Staatsanleihen ins Wanken gekommen sind. Von den meisten Leuten haben so das Gefühl, am Finanzmarkt ist gar nicht so viel passiert bei Corona. Das Gegenteil ist der Fall. Und das zeigt, wie instabil der Finanzmarkt auch nach dieser Finanzmarktkrise von 2008 immer noch ist.
Wagen Sie trotzdem zu prognostizieren, wie sich zumindest die ganze Geschichte bis, sagen wir mal, zum Jahresende weiterentwickeln wird?
Das ist nicht meine Aufgabe. Aktienkurse vorherzusagen. Da dürfen sich irgendwelche Analysten daran austoben.
Die sich oft genug schon geirrt haben.
Eben drum. Sondern wir versuchen uns dafür einzusetzen, dass es eben weniger Dauerkrise gibt am Finanzmarkt. Wenn wir die letzten Jahrzehnte sich angucken, es war ständig irgendeine Krise. Peso-Krise, Rubel-Krise, Euro-Krise, Bankenkrise, jetzt Corona-Krise. Immer ist gerade Krise am Finanzmarkt. Wir müssen endlich aus diesem Krisenmodus raus. Es gab mal eine Zeit, wo das nicht so war. 50er bis 70er Jahre war der Finanzmarkt stabiler. Und das zeigt, Finanzmarkt muss nicht so instabil sein. Er könnte stabiler werden, wenn wir es mit stabilen Regeln zu tun haben.
Dann hoffen wir gemeinsam, dass es in Ihrem Sinne, möglicherweise auch im Sinne der SWR1-Hörerinnen und Hörer, genauso kommt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Eins gehört. SWR1.